das Pendant dazu erklären, nämlich dass Gott voller Güte, Barmherzigkeit und Gnade ist. Und jetzt müsste irgendwann einmal das Bild kommen. So. Bevor ich aber drauf komme, will ich noch drei andere Aspekte erklären, weil wir haben ja gesagt, wir wollen über das Wesen Gottes reden und das Wesen Gottes ist ja so vielfältig, das können wir in unserer kleinen Serie eigentlich gar nicht alles fassen. Aber es ist ja modern, heute Trilogien zu bringen, ja, und heute haben wir sogar zwei Trilogien in unserer Predigt drin, ja, mal schauen, wer von euch das alles raffen wird. Außerdem habe ich eine Beschneidung bekommen. Ich habe nur 20 Minuten heute zum Reden. Das ist die Hälfte von dem, was wir normalerweise hier machen. Und das habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nur 20 Minuten habe, dann werde ich den ganzen Text, den ich normalerweise in 40 Minuten, in 20 Minuten bringen und mal schauen, wer danach überhaupt noch weiß, was ich denn überhaupt gesprochen habe. Also, da sind wir dann schon mal beim Stichwort. Gott ist allwissend. Wir sind ja gerade in der Weihnachtszeit und bei uns zu Hause bin ich der Einzige, der noch an den Weihnachtsmann glaubt. Zumindest versuchen wir unseren Kindern klarzumachen, dass der Nikolaus alles weiß und alles sieht. Und dann schreien sie im Chor, den gibt's doch gar nicht, das ist immer die Mama. Ja? Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, aber so wie sie sich das ganze Jahr über verhalten, das hat Auswirkungen auf Weihnachten. Ja, aber die winken und lachen mich nur aus und ich bin der Einzige, der noch dran festhält, aber ich merke, meine Mehrheit, die schwindet zu Hause. Gott aber, der besitzt die Fähigkeit, alles zu kennen. Er lernt niemals etwas Neues, er erwirbt kein neues Wissen, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit sowie die Gegenwart, die kennt er vollständig. Gottes Wissen aller Dinge, das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Für den Gläubigen bedeutet dieser Gedanke Sicherheit. Wir als Gläubige geben uns da der Sicherheit hin, Gott weiß Bescheid. Er hat die Kontrolle, es gibt nichts, was er nicht versteht. Gott ist nicht verwirrt von den Problemen, die uns verwirren. Für den Ungläubigen aber wiederum bedeutet es, dass es keinen Platz im Universum gibt, wo man sich vor Gott verstecken kann. Seine Sünden sind offenbar und so wie Adam und Eva sich versuchten zu verstecken, so würden wir uns gerne auch manchmal vor Gott verstecken. Aber selbst wenn er uns ruft, weiß er trotzdem, wo wir sind und was wir getan haben, bevor wir es ihm gesagt haben. Vor Gottes Blick bleibt nichts verborgen, ob zornig oder ob liebevoll. Die Allwissenheit Gottes ist auch so ein entscheidender Teil, die Ungerechtigkeit in dieser Welt zu richten. Denn wenn ein Richter ein vollkommen gerechtes Urteil mal geben muss, dann muss er zuerst alle Fakten wissen. Und ihr erinnert euch, Heinz sprach letzte Woche von Gottes Gerechtigkeit. Und auch das ist ein Aspekt von Gott. Und ihn einmal als Richter dieser Welt sein zu lassen, dass er mal der Richter dieser Welt sein, das bedeutet, er muss die ganze Welt in seinem Blick haben. Und kein Beweis ist dem forschenden Blick Gottes verborgen. Alle mildernden Umstände, die sind ihm bekannt. Eine weitere Wesensart von Gott ist, dass Gott allwissend, allgegenwärtig ist. Wenn wir davon sprechen, meinen wir gewöhnlich, dass seine Gegenwart an allen Orten ist. Es gibt, wie gesagt, keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Das All bei allgegenwärtig bezieht sich nicht auf den Ort, wo Gott ist, sondern vielmehr darauf, wie viel von ihm an jedem Ort ist. Gott ist nicht nur an jedem Ort gegenwärtig, Gott ist an jedem Ort völlig gegenwärtig. Versteht ihr den Unterschied? Das nennt man Immensität, so eine Unermesslichkeit. Die Christen, die in New York leben und sich versammeln, die freuen sich an der Gegenwart Gottes, während Christen in Moskau sich derselben Gegenwart erfreuen. Und damit bezieht sich seine Unermesslichkeit nicht auf seine Größe, sondern auf seine Fähigkeit, überall gleichzeitig gegenwärtig zu sein. Und deshalb machen Gebete manchmal gar keinen Sinn, wo wir Gott bitten, mit uns jetzt irgendwo hinzugehen oder hinzufliegen, denn er ist sowieso schon dort. Und er wird nicht von deiner Seite weichen, egal wo ich hingehe. Manchmal reden wir so unüberlegt, so Gott, gehe jetzt mit dem und dem dahin und sowas. Aber Gott sagt sich, wieso soll ich da hingehen? Ich bin sowieso schon überall. Und das ist ein Gedanke, der uns eigentlich mit Ehrfurcht erfüllen sollte. Zu der Ehrfurcht ist es aber auch tröstlich. Wir wissen, Gott ist immer mit ungeteilter Aufmerksamkeit bei mir. Ich muss nicht irgendwo in der Warteschlange stehen oder mit Gott einen Termin ausmachen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, dann ist er mit seinen Ereignissen auf der anderen, der ist nicht mit irgendwelchen Ereignissen auf der anderen Seite der Welt beschäftigt, sondern er ist immer voll da bei uns. Und viele von uns finden immer wieder Trost in der Aussage von David im Psalm 139, wo er sagt, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich in deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch dort da. Nehme ich Flügel der Morgenröte oder wohnte ich am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Das gibt Trost, weil wir wissen, es gibt keinen Ort, wo wir sein können, wo Gott nicht ist. Und nun kommen wir zur Allmacht Gottes. Als ich vor vielen Jahren mal einmal nach einem Konzert auf eine Band gewartet habe, kam ich mit einem Gitarrist ins Gespräch. Und dieser Gitarrist, der hat mich im Grunde testen wollen und mich nach der Allmacht Gottes gefragt. Könnte Gott einen großen Felsen schaffen, der so groß und so schwer ist, den er selber nicht mehr hochheben kann? Wenn man jetzt auf diese Antwort mit Ja, auf diese Frage mit Ja antwortet, dann sagen wir, dass es etwas gibt, was Gott nicht kann. Wenn wir mit Nein antworten, dann sagen wir, dass Gott so einen Felsen nicht schaffen kann. Egal wie wir antworten, wir sind gezwungen, Gottes Macht einzuschränken und einzugrenzen. Und dieses Dilemma ist ein falsches Dilemma, denn es setzt voraus, dass Allmacht bedeutet, dass Gott alles kann. Doch als theologischer Begriff bedeutet Allmacht nicht, dass Gott alles kann. Die Bibel weist uns auf etliches hin, was Gott nicht kann. Er kann zum Beispiel nicht lügen. Er kann nicht sterben. Er ist ewig. Er kann nicht ewig und gleichzeitig geschaffen sein. Also Gott ist kein geschaffenes Wesen. Er war schon immer. Und er kann nicht gegen seine Natur handeln. Er kann nicht Gott und gleichzeitig nicht Gott sein. Allmacht bedeutet, dass Gott alle Macht hat über seine Schöpfung. Kein Teil der Schöpfung befindet sich außerhalb seiner souveränen Kontrolle. Und deshalb gibt es keine korrekte Antwort auf diese Felsenfrage. Die Antwort wäre, nein, Gott kann keinen Felsen machen, der so groß ist, dass er ihn nicht bewegen kann. Warum? Wenn Gott jemals solch einen Felsen machen würde, dann würde er etwas schaffen, worüber er keine Macht hat. Und er würde seine eigene Allmacht niederreißen. Und Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein. Als Maria sich damals wegen Gabriels Ankündigung, dass sie ihr Schoß Jesus empfangen würde, den Kopf zerbrach, wie Gott das wohl machen würde und wie das wohl passieren würde, dann sagte der Engel Gabriel zu ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sündigen ist für Gott unmöglich, weil man nicht sündigen kann, ohne sündigen zu wollen. Gott kann sich der Sünde nicht hingeben, weil er es niemals will. Hiob hat den Nagel direkt auf den Punkt gebracht, als er sagte, ich erkenne, dass du alles kannst und kein Plan dir unausführbar ist. Und dieselbe Macht, die bei der Schöpfung des Universums sich entfaltet hat, die steht ihm zur Verfügung, um unsere Rettung sicherzustellen. Und er zeigte seine Macht beim Auszug aus Ägypten, er entfaltete seine Macht über den Tod in der Auferstehung Jesu. Und wir wissen, dass kein Teil der Schöpfung seine Zukunftspläne irgendwie vereiteln kann. Im Universum gibt es keine herrenlose, herumrasende Moleküle, die irgendwie ihm zu einer Gefahr werden können und seine Pläne durchkreuzen können, obwohl es Kräfte und Mächte gibt, die drohen, alles zunichte zu machen. Wir können ruhen in dem Wissen, dass er die Macht Gottes, ihm nichts widerstehen kann. Er ist der eine, der allmächtig ist. Und das macht mich tröstvoll und ruhig und dankbar. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Dreiteiler. Und dieser Dreiteiler, der ist sehr schlecht voneinander zu trennen. Denn sie gehören stark miteinander verflochten zusammen. Aber bevor ich darüber, über diese drei Wesensarten Gottes spreche, sind eigentlich auch vier Wesensarten, bevor Marc mich nachher korrigieren wird, will ich euch eine Geschichte aus der Bibel im Zeitraffer erzählen. Wir kennen alle die Geschichte von Jona, der nach Ninive gehen sollte, um dieser Stadt das Gerichtsurteil Gottes zu predigen. Ninive war in einem ganz, ganz schlimmen Zustand und Gott hat gesehen, wie sündig diese Stadt ist und hat gesagt, Jona, geh dahin, predige ihnen mein Urteil, auf das sie umkehren. Jetzt war das Problem bloß, er wollte nicht dorthin gehen, weil Jona diese Menschen dort abgrundtief hasste. Wir erinnern uns, wie Jona erst in die andere Richtung floh, dann kam ein Sturm, dann warfen sie ihn über Bord. Kurioserweise kam zufällig ein Fisch vorbei, der gerade in die Richtung Ninive unterwegs war. Per Anhalter im Bauch des Fisches wurde Jona mal wieder klargemacht, wer hier eigentlich allmächtig ist. Und Jona wurde voll verschleimt am Strand von Ninive ausgespuckt. Jona ging also und erfüllte seinen Auftrag. Und er predigte das Gericht Gottes und wer hätte es gedacht, die ganze Stadt samt König und Dienerschaft kleidete sich in Sack und Asche und kehrten um von ihren sündigen Wegen und bekehrten sich zu Gott. Wir staunen immer wieder über Pfingsten, dass sich 3000 Menschen auf einen Schlag bekehrten und vergessen eigentlich, dass damals 120.000 auf einen Schlag zu Gott umgekehrt sind. Ich kenne keine andere in der Geschichte in der Bibel, wo es solch eine Massenbekehrung gegeben hat. Und Jona ließ es einfach vollkommen kalt. Er stand da und wartete auf die göttliche Zerstörung, aber es geschah nichts. Aber dann sagte Jona einen Satz, der Gottes Wesen zutiefst beschreibt. Und ihr wisst ja, wenn man am frustriertesten ist, wenn man wirklich am Boden ist seiner Frustration, dann spricht man aus, was von ganz tief innen kommt. Und da sagte Jona, das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und er betete zu Gott und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Gott, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Aber wir können auch Liebe dazu sagen. So ist also Gott. Das sind eines der wichtigsten Wesensmerkmale Gottes. Und Jona kannte diese Wesensmerkmale von Gott. Sein Gehirn hat sie abgespeichert, aber sie sind nie in sein Herz gerutscht. Wie kann es sein, dass Jona, ein Prophet seines Gottes, solche markanten Eigenschaften über seinen Gott wusste, ohne sie sich selbst anzueignen. Das ist ein gutes Beispiel, wie der Diener nicht wie sein Herr sein will. Und ich frage mich, ob Jona da der Einzige ist. Wie ist es mit dir und mit mir? Haben wir diese Eigenschaften Gottes in unserem Leben übernommen oder wissen wir nur davon? Wir wissen, wie die Geschichte bei Jona weiterging. Jona setzte sich außerhalb der Stadt hin und Gott ließ eine Pflanze wachsen. Das ist, glaube ich, die, wo hier so seitlich angedeutet ist, damit sie ihm Schatten spenden sollte. Diese Pflanze beglückte Jona so sehr, er war glücklich darüber, dass er da was hatte, dass sie ihm Schatten gibt. Und als sie nach einem Tag dann wieder einging, tobte er wieder vor Wut und war total unglücklich. In den letzten zwei Versen des Kapitels endet diese Geschichte bei Jona ganz abrupt mit dieser Pflanze. Und das ist irgendwie ein seltsames Ende, wie diese Geschichte eigentlich endet. Aber Gott macht Jona noch etwas deutlich. Und zwar erkennt Jona, die Pflanze war Gnade gegenüber ihm, dass er Schatten haben konnte. Dass Gott das Gericht nicht über Ninive hereinbrechen ließ, zeigte seine Gnade gegenüber den Einwohnern dieser Stadt. Für das eine konnte Jona sich begeistern, für diese Pflanze. Für das andere aber überhaupt nicht, dass die Einwohner von Ninive verschont worden sind. Er war dankbar, dass Gott ihm auf vielfältige Weise Gnade erwies, weigerte sich jedoch, sich über die Gnade zu freuen, die Gott dieser Stadt zeigte. Und die Moral von der Geschichte ist eigentlich ganz klar. Gnade zu empfangen ist oft leichter als Gnade zu gewähren. Gnade zu empfangen ist leichter als Gnade zu gewähren. Jonas Sünde bestand darin, dass sich seine Religion im Grunde nur um ihn selber drehte. Zwar fügte er sich zu guter Letzt in den Willen Gottes, doch er fügte sich nicht in die Pläne, die Gott mit dieser Welt hatte. Doch wie gesagt, Jona ist da nicht allein. Wenn wir mal das Neue Testament aufschlagen, entdecken wir, dass die Meinung Jonas die Mehrheit in Israel repräsentierte. Auch die frühe Kirche war da geteilter Meinung. Und bevor wir so ein hartes Urteil über Jona fällen, sollten wir vielleicht eine persönliche Inventur mal bei uns durchführen. Wer sind die Einwohner Ninives in unserem Leben? Welche Menschen können wir nur schwerlich Gnade erweisen? Bei wem freuen wir uns heimlich über Rückschläge oder Probleme? Bei welchen Menschen wünschen wir uns insgeheim, dass sie das bekommen, was sie nach unserer Meinung verdient haben? Bei den Reichen, bei den Armen, bei den Flüchtlingen, bei den Weißen, bei den Schwarzen, den Schlanken oder den Dicken, Moslems oder Homos? Oder etwas konkreter, wie ist es mit deinem Schwager oder deiner Schwägerin, deinem Bruder oder deiner Schwester, Stiefmutter, Stiefvater, dein ehemaliger Chef, dein Ex-Partner, dein Ex-Mann oder deine Ex-Frau, jemand hier aus der Gemeinde oder jemand, der dich mal sehr verletzt hat? Ich weiß, was du jetzt denkst. Das ist doch was ganz anderes, sagst du jetzt. Das ist persönlich. Stimmt zwar. Aber es gibt keinen bedeutenden Unterschied. Es handelt sich hier um Menschen, die Gottes Gnade brauchen. Und eines Tages wird Gott dir vielleicht den Auftrag geben, gerade diesen Menschen Gnade, Barmherzigkeit und Güte zu erweisen. Aber das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber wenn er diese Ansicht hat, dass du der Richtige für diese Aufgabe sein solltest, dann kann ich dir garantieren, dass du Jona ganz neu schätzen lernen wirst. Gnade hat also immer zwei Seiten. Man kann sie empfangen und man kann sie gewähren. Die beiden Aspekte hängen miteinander zusammen, doch Ersteres ist im Allgemeinen leichter als Zweiteres. Und jetzt werden manche unter uns fragen, warum macht der Carsten eigentlich 3 Predigten hintereinander über das Thema Gnade? Manche unter uns erinnern sich vielleicht schon spärlich noch an die vergangenen Wochen, aber es gibt natürlich einen Grund. Es gibt natürlich einen Grund, warum ich 3 Wochen lang über das Thema Gnade rede. Wenn man Menschen über den Glauben anspricht, dann findet man eine starke Tendenz, dass Kirche einen tendenziellen Ruf zu Härte und Gnadenlosigkeit hat, anstatt zur Gnade. In der Geschichte der Kirche hat sich die Kirche nicht gerade hervorgetan, die Wesenszüge von Gott, die da stehen, besonders nach außen scheinen zu lassen. Und ich kann nichts verändern an der Vergangenheit, aber wir können zu einer Gemeinde werden, die diese Wesenszüge Gottes, die diese Züge leben will. Wir können Christen sein, die für ihre Güte, für ihre Liebe, für ihre Barmherzigkeit und für ihre Gnade bekannt sind. Und die Geschichte zeigt auch, dass es den Gemeinden und dem Christentum am besten ging, wenn sie von Gnade geprägt waren. Die größte Anziehungskraft haben Gemeinden nur dann, wenn die Botschaft von Gnade am deutlichsten hervortritt. Und ich wünsche mir, dass wir in unseren Reihen, ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass wir das leben können. Und ich hoffe, dass ich zu einer Person werde, die nicht nur Gnade empfängt, sondern auch Gnade gewähren kann. Und wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten und werden mit unseren Familien, Freunden und vielleicht auch mit Flüchtlingen zusammen feiern. Und ich hoffe, wir sind uns eines bewusst: Wäre Gott nicht so wundervoll barmherzig und gütig und so voller Gnade, würde es Weihnachten wahrscheinlich gar nicht geben. Und Ostern wohl auch nicht, denn dort am Kreuz wurde sein ganzes Wesen, so wie er ist, aufgehängt. Lasst uns beten. Stehen wir noch auf dazu. Himmlischer Vater, wenn wir uns Gedanken machen, wie du bist, dann kommen wir immer an Grenzen, weil wir genau wissen, dass wir nicht so sind und dass wir großen Mangel haben. Und ich kann dich immer nur bitten, Herr, hilf uns in unserem Mangel und hilf uns da, wo wir am schwächsten sind. Und wir wollen zu einer Gemeinde werden, Herr, die sich verändern lässt. Wir wollen zu Menschen werden, die dir ähnlicher werden. Und Herr, wir wollen diese Gnade, wir wollen diese Barmherzigkeit, wir wollen diese Liebe und diese Güte von dir übernehmen und in unserem Leben wirklich lebendig werden lassen. So bitte ich dich, hilf uns dabei. Und danke, dass du uns so viele gute Beispiele in der Bibel dafür gibst. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier und für dieses Leben, das hier so pulsiert. Segne du noch den Rest des Tages. Amen.